Hallo, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen bei Schwer zu sagen, der Podcast über weit verbreitete Erfahrungen, die schwer zu sagen sind. Mein Name ist Käthe. In diesem Podcast spreche ich mit Menschen, die mich inspirieren, weil sie sehr offen und ehrlich über ihre Unzulänglichkeiten, über ihre Schwierigkeiten und ihre vermeintlichen Schwächen reden und ich teile meine eigenen Erfahrungen. Viele der Themen sind eng mit Scham verbunden, aber das Wundervolle ist, wenn wir über diese schamauslösenden Themen reden, können wir wachsen, die Themen normalisieren sich ein wenig und es stärkt andere Menschen, die genauso fühlen, denn niemand ist ein Einzelfall.
In dem Moment habe ich gedacht, wow, das ist der Richtige. Weil genau danach suchen wir, danach hab ich gesucht, danach habe ich mich gesehnt. Wow. Und er hat nochmal 3 Tage später meine Tochter in der Küche gefragt, ob sie was dagegen hätte, wenn er mich heiraten würde. Und dann habe ich gesagt, mein Lieber, du hast mich angelogen. Ich habe gerade mit dem Hotel telefoniert, du bist da nicht. Das stimmt nicht, das machen die aus Datenschutzgründen.
Ist klar.
Die dürfen dich nicht durchstellen. Auf jeden Fall war ich dann wieder zu Hause und da hatte ich tatsächlich von der Staatsanwaltschaft einen Brief im Briefkasten. Und es hat mich also zerrissen. Ich habe wirklich gedacht, ach du Herr Jemine, jetzt hast du da einen Brief. Jetzt ist das Ganze wirklich offiziell. Ich habe mich so sehr geschämt, so sehr geschämt. Und dann kam ja der nächste Schritt, das meinen Kindern zu sagen.
Ihr hört es schon, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es wird eine emotionale Achterbahnfahrt. Mein heutiger Gast ist Marie. Sie erzählt uns von einer Erfahrung, die sie nie vergessen wird. Sie hat vor nicht allzu langer Zeit einen Mann kennengelernt, der sich als Heiratsschwindler entpuppte. Sie berichtet, wie überzeugend er am Anfang war, woran sie erste Zweifel festgemacht hat, aus welchen Gründen sie die Beziehung dennoch nicht sofort beendete und warum das mit ihrem Selbstwert zu tun hatte und warum die Staatsanwaltschaft mit ihr in Kontakt trat. Vor allem aber beleuchten wir, wie das Spiel mit Maries Wunsch nach Liebe und Nähe sie in ein tiefes Loch geworfen hat. Das perfide Vorgehen von Heiratsschwindlern oder, wie man sie auch nennt, Love-Scammern und Romance-Scammern, ist vor allem ein Angriff auf die Psyche. Dennoch hat Marie nach einiger Zeit einen Weg gefunden, über den Vertrauensverlust und die schwerwiegenden emotionalen Auswirkungen dieses Betrugs hinwegzukommen. Sie erzählt uns, wie sie das geschafft hat und wir sprechen über klassische Anzeichen für einen solchen Betrug und wie wir uns schützen können. In dieser Episode lachen wir auch an der einen oder anderen Stelle, ihr habt es schon gehört, weil es Marie gut tut, manche Aspekte der Geschichte heute mit Humor zu sehen. Es gibt ihr Gelassenheit, es stärkt sie und es steigert auch ihre eigene Fehlertoleranz. Marie kommt mich für das Gespräch in meinem kleinen Podcast-Studio besuchen. Wir versinken in unseren Sesseln und ruckeln uns erst einmal ein bisschen ein. Marie ist zum ersten Mal in einem Podcast und ich merke sofort, sie fühlt sich wohl. So, ich hätte dich gerne noch ein kleines bisschen näher dran. Kannst du das Mikro, zieh mal einfach so ein Stückchen, ja.
Checker.
Bist du bequem?
Ja.
Liebe Marie, ganz herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf.
Wir sprechen heute über deine Erfahrung mit einem Heiratsschwindler, die du vor einigen Jahren gemacht hast. Heiratsschwindler ist die gängige Bezeichnung, wird auch so von Gerichten verwendet. Es handelt sich dabei aber nach Paragraph 263 des Strafgesetzbuchs um Betrug und den Tätern drohen bis zu 10 Jahren Freiheitsstrafe. Ich stelle mir vor, dass das Erlebte neben einem potenziell materiellen Schaden, den sowas mit sich bringen kann, vor allem auch einen riesigen emotionalen Schaden für dich bedeutet hat, als die Täuschung aufflog. Umso mehr weiß ich zu schätzen, dass du uns deine Geschichte heute erzählst. Du bist heute 56 Jahre alt, hast 2 erwachsene Kinder.
Genau.
Lebst in einer Stadt in NRW und gehst einem Beruf nach.
Genau.
Wo hast du diesen Mann damals kennengelernt?
Auf einer Dating-Plattform, einer gängigen Dating-Plattform.
Eine gängige
Ja,
Online-Dating-Plattform.
genau,
Aha.
online,
Und
ja.
wie alt warst du?
Das Ganze ist jetzt 3 Jahre her,
Mhm.
also 53. Ich wurde gerade 53. Zu meinem 53. Geburtstag war er gerade in meinem Leben.
Also noch gar nicht so lange her.
Genau.
Und in welcher Lebenssituation warst du zu der Zeit? Wie kam es, dass du nach einer Beziehung gesucht hast?
Ich hatte mich gerade getrennt von meinem Ehemann, mit dem ich über 20 Jahre zusammen war. Und das war eh sehr schwierig, langwierig und emotional. Kann sich ja jeder vorstellen, wie sowas ist. Zog sich einige Zeit hin. Und ich habe einfach gedacht, ich bin bereit für eine neue Beziehung. Ich möchte geliebt werden. Ich möchte lieben. Ich möchte eine richtig schöne Beziehung wieder haben. Ja, wie macht man das? Man lernt die Leute nicht mehr an einer Kühltheke kennen. So, ach, du willst auch einen Brokkoli? Dann kochen wir doch zusammen heute Abend.
Oh Gott, mit dem Trolley im
Ja, genau,
Supermarkt,
das
ja.
funktioniert ja einfach gar nicht. Und dann dachte ich mir, okay, dann gehst du auf so eine Plattform, auf so eine Online-Plattform, habe mich da angemeldet und es dauerte gar nicht lange. Gar nicht lange, da wurde ich dann angeschrieben. Hatte natürlich auch schöne Bilder drin.
Natürlich.
Natürlich. Wurde angeschrieben und fand das sehr sympathisch. Es war auch eine andere Ansprache, als man so bisher mal irgendwie mitbekommen hat. Häufig,
Er hat
er hat
dich
mich
angeschrieben.
angeschrieben, genau. Häufig ist ja so, hey du oder sowas.
Hallo?
Hallo, hübsche Frau, dann weißt du schon Bescheid, okay. Das war irgendwie, ich kann mich heute nicht mehr genau daran erinnern, aber es war etwas hatte das, diese Ansprache. Es war etwas Besonderes. Da habe ich zurückgeschrieben und dann hast du ein Match. Ne? So, klar, dass wir ein Match haben. Und dann passierte erst mal 2 Tage gar nichts. Das hat mich schon verunsichert. Heute weiß ich, da hätte ich schon schlau sein dürfen. Hat er mich quasi schon 2 Tage hängen lassen. Und dann bist du ja aufgeregt, denkst, schreibt er jetzt zurück, schreibt er nicht zurück, Bild war schön von ihm.
Dir gefiel sein Profil?
Mir gefiel sein Profil, da war gar nicht viel drin.
Hat er Sachen geschrieben? Hatte er also über sich Texte geschrieben?
Ganz wenig, ganz wenig. Kann ich heute auch sagen, ist auch schon auffällig. Ganz wenig geschrieben, aber es war eine Sache drin, die mich total gecatcht hat. Und zwar komme ich auch aus der Gastronomie und habe ja auch mit Wein zu tun. Und er ist Sommelier.
Ein
Und
Sommelier ist ein
ein Sommelier ist
Weinfachmann.
jemand, genau, der Weinfachmensch ist. Und er hatte auch ein Foto vor einem Weinregal. Also ja, wirklich so professionell, ne? Als Weinverkäufer auch und als Sommelier. Es hat mich total angesprochen, weil ich sofort die Verbindung gespürt habe, da hat jemand das gleiche Hobby oder die gleiche Präferenz im Leben, Kulinarik, schick essen, schön trinken. Das ging sofort in Resonanz mit mir. Ja, und dann schrieb er nach 2 Tagen plötzlich, er würde sich sehr gerne mit mir treffen. Und da habe ich gedacht, ups, das geht jetzt aber sehr schnell. Dann habe ich gesagt, nee, dann können wir doch erstmal telefonieren. Und dann haben wir 3 Tage lang telefoniert. Und da war der erste Hinweis schon, dass es sehr, sehr übergriffig und komisch war, denn er rief mich alle 5 Minuten an.
Ehrlich, alle 5 Minuten?
Alle 5 Minuten nach dem ersten Tag. Am ersten Tag haben wir so 3, 4, 5 Mal telefoniert. Er hat das aber ganz süß gemacht. Er hat immer gesagt: Ach Marie, ich muss dich jetzt einfach nochmal anrufen. Das tut mir total leid, dass ich mich jetzt wieder melde, aber ich wollte noch was wissen von dir. Das fand ich natürlich schon mal großartig, dieses irre Interesse an mir plötzlich. Also ich fühlte mich total gebauchpinselt und dachte, mein Gott, der will's aber wissen, das ist ja mega. Und die Gespräche waren auch super. Also es war wirklich toll, der war sofort auf meiner Wellenlänge, der hat ein paar Dinge gefragt und wusste dann sofort, was mich interessiert, was ich mag, was ich nicht mag. Das hatte er ganz schnell rausgehört und hat genau auf diese Dinge eingespielt.
Man könnte an dieser Stelle sagen, im Rückblick war das natürlich ein Hinweis, im Rückblick hast du gedacht, oh ja, das war ja eigentlich schon klar. Tatsächlich könnte man jetzt aber sagen, könnte auch ein aufmerksamer Mann sein.
Genau.
Also so richtig den Hinweis erkennst du nur im Rückblick.
Nur im Rückblick.
Ja.
In dem Moment habe ich gedacht, wow, das ist der Richtige. Weil genau danach suchen wir, danach hab ich gesucht, danach habe ich mich gesehnt. Wow, ein Mann, der auch von seiner gesellschaftlichen Stellung her, von seinem Intellekt, von seinem, wie er spricht, wie er sich kümmert, wie er schon Ideen mit reingebracht hat, wie er mich umgarnt hat. Das hat total gepasst.
Alles attraktiv.
Alles attraktiv. Und er hat aus seinem Leben erzählt. Er hat sehr ähnlich, angeblich, gelebt wie ich. Den gleichen Lebensstil, gleichen Lebensstandard. Und ich dachte einfach, wow, endlich mal einer, der wirklich passt. Ja, und dann ging das so 3 Tage, glaube ich, und dann wollte er mich besuchen. Und ich habe den wirklich zu mir nach Hause geholt. Also schon verrückt.
Hat er in der gleichen Stadt gelebt wie du?
Nein, er ist mit der Bahn angereist gekommen. Auch im Nachhinein erst eine Erkenntnis für mich. Er kam mit der Bahn. Und ja, hat sich bei mir sofort wohlgefühlt und ich habe mich auch wohlgefühlt.
An der Stelle müssen wir vielleicht einmal sagen, dass es natürlich kritisch zu sehen ist, wenn man das erste Treffen bei sich zu Hause veranstaltet. Egal, ob man als Frau einen Mann zu sich nach Hause einlädt oder als Mann eine Frau zu sich nach Hause einlädt, weil es gibt übrigens auch Heiratsschwindlerinnen, über die wir heute nicht reden. Wir reden heute über deine Geschichte, Marie. Aber niemand ist gefeit davor, egal welchen Geschlechts.
Es geht auch genau in die andere Richtung, also definitiv.
Warst du so, was hat dich so sicher gemacht, dass du ihn nach Hause eingeladen hast? Oder bist du einfach ein risikofreudiger Mensch?
Ja, bin ich auch. Aber mich hat einfach sicher gemacht, dass ich wirklich das Gefühl gehabt habe und ich war überzeugt davon, dass dieses Gefühl richtig ist, dass das der Richtige ist, weil wir diese tollen Gespräche hatten. Ich fühlte mich komplett gesehen, komplett verstanden, komplett aufgefangen und für mich war klar, den musst du kennenlernen und zwar bitte direkt in der Umgebung, in der du dich wohlfühlst, nicht in irgendeinem Café, nicht irgendwie zum Spazierengehen, den willst du direkt bei dir haben.
Ihr habt ja jetzt auch schon 3 intensive Tage quasi am Telefon verbracht.
Genau, ich habe ja nichts anderes mehr gemacht. Der hat mich in jeder Situation meines Lebens angerufen, es war schon verrückt, aber es hat meine Knöpfe gedrückt.
Ja, und du dachtest, das wäre die große Liebe.
Super, ja. Super.
Also ich meine die Tatsache, dass er so viel Interesse hatte und dass das so gepasst hat. Und, ja,
genau. Also die große Liebe, nicht unbedingt, aber die Möglichkeit dafür. So. Und dieses, das musst du doch jetzt ausprobieren. Das will ich jetzt wissen. Und ich bin Mensch, der will was wissen. Und zwar sofort. Ja, und dann habe ich ihn zu mir eingeladen tatsächlich.
Und warst du nervös?
Super nervös. Und er hat dann auch noch da erinnere ich mich auch gerade noch dran, der hat dann auf der Zugfahrt aus der Stadt, von der er kam, was nur eine halbe Stunde entfernt war, hat er mich wieder 5-mal angerufen und hat gesagt, er ist so nervös, aber er weiß, dass das genau das Richtige ist und dass wir zueinander gehören. Und also er hat schon sehr früh sehr große Worte benutzt.
Ich bin ja keine Psychologin, ich bin ja nur Amateurpsychologin, aber man könnte jetzt tatsächlich mit Blick darauf sagen, das war auch irgendwie ein Kontrollding, ne?
Total.
Vielleicht wollte er einfach wissen, der hatte Angst, dass du ihm abspringst, der wollte einfach sicherstellen, dass du, also dich warm, der wollte dich warm halten.
Ja.
Interessant, okay.
Und das stellte sich übrigens im Nachhinein auch raus, totaler Control-Freak. Ich habe Hunde, mit denen bin ich dann am Tag natürlich öfter spazieren gegangen und dann lasse ich mein Handy zu Hause, damit ich in Ruhe spazieren gehen kann. Das passte ihm nicht. Also er hat mir gesagt, er will auf jeden Fall, dass ich mein Handy immer dabei habe. Ich könnte ja im Wald stolpern. Ganz große Kontrolle. Ich musste mich abends nochmal melden, wenn ich ins Bett gegangen bin, morgens als erstes melden. Das war schon auch im Rückblick Hinweis darauf, dass da irgendwas nicht stimmt. Also es war wirklich nicht gesund, definitiv nicht gesund.
Jetzt hat er dich besucht und dann seid ihr irgendwann ein Paar geworden, vielleicht sogar bei dem Besuch oder danach oder irgendwann habt ihr definiert, ihr seid ein Paar.
Ja, ziemlich klar war das schon am nächsten Tag irgendwie, denn ich bin davon ausgegangen, er fährt abends wieder nach Hause und er ist aber nicht nach Hause gefahren. Er hat gefragt, ob mir das was ausmachen würde. Wir wären ja jetzt schon so vertraut und ob er denn hier übernachten dürfte. Und habe ich gesagt, ja, okay, ich fühlte mich auch gut. Also es war ein wunderschöner Abend. Und ich habe gesagt, ich habe ein Gästezimmer, kein Problem, da kannst du drin schlafen. Ach so, kam dann. Ja gut, und dann hat er das auch gemacht, hat eine Stunde im Gästezimmer gelegen und kam dann aber tatsächlich in mein Schlafzimmer. Und dann habe ich gesagt, nee, also das möchte ich nicht, geh bitte wieder ins Gästezimmer. Das hat er dann auch gemacht und den zweiten Versuch hat er dann morgens um 7 gestartet.
Ui, das ist aber irgendwie unangenehm.
Sehr unangenehm.
Erstmal finde ich schon stark, dass du also so viel Nähe zugelassen hast und an der Stelle aber eine klare Linie gezogen hast. Ne? Mhm. Das finde ich schon gut. Interessant. Und dann macht er noch einen Ansatz morgens.
Kommt er da morgens. Er hätte angeblich gar nicht schlafen können, weil er ja wusste, dass ich nebenan liege. Und wieder so irgendwie süß verpackt. Ja, und dann habe ich ihn reingelassen.
Warte mal kurz, das müssen wir anders formulieren.
Ach so, dann durfte er ins Schlafzimmer kommen. Durfte er das Schlafzimmer betreten? Dann durfte er in mein Schlafzimmer kommen. Mhm. Genau. Und dann haben wir wirklich, gekuschelt und das war wunderschön. Und haben dann gemeinsam gefrühstückt. Und da war auch wieder, dass ich das mega toll fand, er hat mir Kaffee gemacht. Bleib liegen, ich mach den Kaffee. Er hat immer Kaffee gesagt. Ja.
Also sehr fürsorglich.
Sehr fürsorglich. Sehr, sehr fürsorglich. Und so zog sich das auch durch. Und ich hatte ein paar Tage später Geburtstag und habe, so 50 Leute eingeladen. Und er war mittendrin. Er hat geholfen vorzubereiten, er hat gekocht, konnte er auch super. Er konnte alles, was ich gerne mag. Kochen, Gast geben, fürsorglich sein, er konnte alles.
Kam er mit deinen Freunden zurecht?
Und das Witzige ist, im Nachhinein, alles natürlich im Nachhinein betrachtet, ist mir aufgefallen, wie eng er an mir hing. Also er hat mich gar nicht aus den Augen gelassen, er hat immer den Arm um mich gehabt, um jedem zu präsentieren, das ist jetzt meine. Und er hat jedem meiner Freunde gesagt, diese Frau ist mir vom Himmel geschickt worden.
Oh je.
Ja. Und er hat nochmal 3 Tage später meine Tochter in der Küche gefragt, ob sie was dagegen hätte, wenn er mich heiraten würde.
Wir sprechen ja jetzt von keine Woche.
Keine Woche.
Nachdem ihr euch kennengelernt habt.
Keine Woche. Und da habe ich zum ersten Mal wirklich gedacht, da stimmt was nicht. Das ist komisch. Also noch davor an meinem Geburtstag fühlte ich mich schon, es war unangenehm für mich, dass er nur neben mir stand.
Too much, zu nah.
Drüber,
zu viel.
Drüber, drüber. Mhm. Und da entwickelte sich schon das Gefühl von, Moment, irgendwas passt hier nicht. Aber es wäre doch zu schön. Es wäre doch zu schön. Vielleicht mache ich mir auch zu viel Gedanken. Wahrscheinlich stimmt das alles gar nicht. Der will wirklich dich. Ja.
Wisch die Zweifel weg.
Genau, wisch die Zweifel weg. Sei doch einfach mal locker.
Sei doch mal locker.
Sei doch mal locker.
Lass dich ein.
Mein Gott, da kommt einer, der tut alles für dich. Jetzt sei doch mal locker. Deine ganzen alten Erfahrungen wirf dir mal über Bord. Sei mal cool. Ja, naja, gut. Also meine Tochter verdrehte nur die Augen und sagte aber nicht viel. Und dann war es so, dass ich kurz nach meinem Geburtstag für längere Zeit, also über 2 Monate verreisen wollte. Das hatte ich schon geplant. Und das fand er erstmal doof. Hat aber dann gesagt, ach, ist ja gar kein Problem, da komme ich hinterher. Ich muss aber noch ein paar Sachen regeln.
Du hast ihn aber nicht eingeladen, hinterher zu kommen.
Ich hätte es toll gefunden. Also. Ich habe sofort gesagt, super Idee. Ich habe gedacht, wie kann man einen besser kennenlernen, als wenn man Zeit miteinander verbringt, ne? Ja, genau. In dieser Woche ist er, glaube ich, einmal irgendwie wieder nach Hause gefahren. Wobei das Zuhause kein Zuhause war.
In dieser Woche, in den 2 Monaten, meinst du?
Nee, in dieser einen Woche. Wir hatten im Grunde nur eine Woche zusammen. Ah, ja. Nein, gar nicht wahr. Entschuldigung. Insgesamt waren es 3 Wochen.
Mhm. Vor deiner Reise?
Vor meiner Reise hatten wir insgesamt 3 Wochen. Und in der Zeit ist er dann irgendwie, ich glaube, 3-mal nach Hause gefahren. Aber ein Zuhause gab es gar nicht. Es stellte sich nachher raus, er wohnt im Hotel. Weil seine Eigentumswohnung, die ja natürlich feudal war und riesig, einen Wasserschaden hatte. Er konnte also in dem Moment nicht in seiner Wohnung sein.
War das die Geschichte, die er erzählt hat, oder stimmte das?
Ich weiß gar nicht, was stimmt.
Ach, du weißt bis heute gar nicht, was stimmt.
Ich weiß gar nicht, was stimmt.
Jetzt bin ich ja gespannt, wie die Geschichte. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich muss mal eben sagen, ich kenne diese Geschichte nicht. Ich höre sie selber auch zum allerersten Mal und bin ganz gespannt, wie es weiterging und wie es endete und wir werden gleich auch noch darüber sprechen, was das mit dir gemacht hat. Und erzähl mal weiter, Marie.
Also er war perfekt vorbereitet. Er hatte sein ganzes Handy gespickt mit Fotos seiner Söhne. Ich weiß bis heute nicht, ob die existieren. Kleine, süße Söhne. Und der eine stellte sich raus, ist auch noch krebskrank. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Seine Ex-Frau hat er mir gezeigt. Seine Ex-Freundin hat er mir gezeigt. Seine Häuser hat er mir gezeigt. Sein Auto hat er mir gezeigt. Sein Leben hat er mir gezeigt, alles auf Bildern. Und ich habe es geglaubt. Also ich kann bis heute nicht sagen, ob es stimmt oder nicht stimmt.
Ich bin natürlich ganz gespannt und da kommen wir gleich erst hin, wie du dann herausgefunden hast, dass er ein Heiratsschwindler war. Okay, die Spannung
Ja,
steigt, Marie.
die Spannung steigt. Ich weiß gar nicht, wie viel Zeit wir haben.
Wir haben alle Zeit. Du weißt auch bis heute nicht, ob das Fake-Bilder waren oder ob das
Ja, weiß
seine.
ich nicht.
Okay.
Weiß ich nicht. Also er hatte alles parat, und hat auch vor mir mit Personen gesprochen, die angeblich eins der Kinder waren. Also das kann ich aber nicht sagen. Es
Am
war nicht auf
Telefon?
Lautsprecher, ja. Er hat dann da reingesprochen und hat gesagt, hey, ich bin gerade bei Marie und die werdet ihr kennenlernen und die tollste Frau auf der Welt und so weiter. Ich kann es nicht sagen. So, und dann ging es relativ schnell darum, dass er mit mir zusammenziehen will und also große Liebe des Lebens. Und er hat einfach selbstständig nach Wohnungen geguckt, nach Häusern geguckt in der Stadt, in der ich lebe.
Lebtest du in einer Wohnsituation, in der es für ihn notwendig war, nach einer gemeinsamen Wohnung für euch zu gucken?
Nein, er hätte bei mir einziehen können. Aber damit wollte er natürlich aus dem Rückblick betrachtet nicht kommen. Also es wäre Platz gewesen bei mir. Wir haben sogar darüber nachgedacht, umzubauen, auszubauen, obwohl ich Platz genug habe. Ich habe ein großes Haus. Aber er wollte einfach suggerieren, dass er so viel Geld hat, dass er uns ein neues Domizil kaufen kann. Und angeblich hätte er dann bei Maklern schon nachgefragt und wir haben nächste Woche einen Besichtigungstermin. Fand ich alles ganz spannend, aber dieser Besichtigungstermin kam natürlich nie zustande, weil, keine Ahnung, die Eigentümer nicht da wären und die wären im Urlaub und die kommen erst später, aber wir machen das irgendwann.
Das heißt, seine Wohnungssuche war Teil der Manipulation, Teil seiner Geschichte, seiner
Genau,
Fake-Geschichte. Okay.
ja. Und er hat eine tolle Wohnung in einem Skigebiet, habe ich auch Bilder bekommen. Ich bin Skifahrerin, das hat mich natürlich auch beeindruckt. Ich selber hatte eine eigene Wohnung im Skigebiet, aber er hat sie auch. Das hat für mich alles so einen Boden bereitet von, ach, wir ticken gleich, wie cool. Na, sein Leben sieht ähnlich aus wie meins. Sein Lebensstil ist ähnlich wie meiner.
Hier möchte ich einmal kurz unterbrechen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Vielleicht geht es euch wie mir. Es fällt natürlich auf, dass Marie von einem Lebensstil redet, den die große Mehrheit von uns vermutlich nicht führt. Ich habe mich gefragt, ob einige von uns Maries Erlebnis und Unglück vielleicht als weniger wichtig empfinden, weil wir uns nicht mit ihrer Situation identifizieren können. Es könnte sein, dass wir leichter mit dem Leid von Menschen mitfühlen, die in einer ähnlichen Situation wie wir selbst leben. Aber ob arm oder reich, schwarz oder weiß, am Ende des Tages sind wir alle Menschen mit ähnlichen Gefühlen, Wünschen und Sehnsüchten. Und in Partnerschaften, egal welcher Couleur, sind gleiche Lebensführungen entscheidend in der Frage, wie kompatibel ein Partner ist. Auch finanziell kompatibel zu sein, ist hilfreich. Und man darf nicht vergessen, Marie hat sich das Leben, das sie heute lebt, und ihren Wohlstand hart erarbeitet. Sie möchte in erster Linie jemanden mit Tiefgang finden, mit dem sie emotional eng verbunden sein kann. Aber sie wünscht sich auch einen Mann, mit dem sie ihre Lebenswelt gleichbestimmt teilen kann und der zu ihrer Vision für die Zukunft passt. In ihrer Partnersuche machen ihre Lebensgewohnheiten sie vielleicht sogar angreifbar, denn selbst wenn sie tief stapelt, zeigt sich ihre Lebensrealität, ihr Wohlstand, natürlich beim näheren Kennenlernen irgendwann. Sie kann dann nur hoffen, dass ein Mann sie meint und nicht ihr Geld. Das kann natürlich auch Otto-Normalverdienern passieren. Partnerschaften können verschiedene Intentionen haben, die nicht unbedingt Liebe im klassischen Sinne beinhalten. Also das muss nicht negativ sein, kann es aber, wenn die Motive zweier Partner unterschiedlich sind. Aber das führt jetzt zu weit. Mit dem Thema könnte ich eine eigene Podcast-Episode füllen. Auf jeden Fall, wie wir gleich hören werden, bestätigte die Polizei Marie, dass diese Betrüger sich, claro, bewusst Menschen aussuchen, die wohlhabend oder finanziell gefestigt wirken. Zwar gab es zu diesem Zeitpunkt den einen oder anderen Moment, der Marie bereits verunsichert hat, aber sie wollte sich einlassen. Sie dachte, sie hätte den Mann für immer gefunden. Einer, der gleiche oder ähnliche Vorstellungen hat wie sie. Das Groteske an dieser Geschichte ist, dass das krasse Gegenteil der Fall war, ne?
Genau.
Aber da kommen wir später zu.
Genau. Also er hat genau das bedient, wie ich lebe. Und deswegen habe ich mich auch verliebt, weil ich wirklich auch gespürt habe, hey, der hat die gleichen Interessen wie ich.
Mit dem ist alles möglich.
Mit dem ist alles möglich. Der ist finanziell frei, so wie ich. Der hat Zeit, der liebt das schöne Leben, so wie ich. Klar arbeite ich auch, aber es passte alles ineinander. Also das wäre einfach der Traum für mich gewesen. Die Kinder einigermaßen groß, naja, mittelgroß, aber leben bei der Ex-Frau, also gar keine Probleme. Wir verstehen uns alle auch super, ist überhaupt gar kein Problem.
Sagte er.
Sagte er, ja, genau. Und ja, auf jeden Fall ging es dann so, dass ich abgereist bin in meinen zweimonatigen Urlaub oder eine Auszeit, sagen wir so. Ich hatte da ein Projekt am Laufen. Und er sagte, ja, ich komme danach, aber ich habe noch was zu erledigen. Dürfte ich heute Nacht noch eine Nacht bei dir dann schlafen, auch wenn du nicht da bist? Und da habe ich gesagt, ja, klar, warum denn nicht? Kein Problem. Kannst den Schlüssel ja dann einfach mitbringen, wenn du zu mir nachkommst. Gut, und das hat er dann gemacht. Und ich bin dann in der Zwischenzeit an meinen Ort gekommen, wo ich hin wollte. Es waren 14 Stunden Fahrt. Und zwischendurch haben wir auch noch telefoniert. Und am nächsten Morgen hörte ich nichts mehr. Ich wunderte mich schon um 8 Uhr morgens, dass ich keinen Anruf hatte. Und da regte sich innerlich direkt was bei mir.
Oh nein.
Dann habe ich noch gewartet und dann habe ich ihn versucht zu erreichen. Ich erreichte ihn nicht und irgendwann um, ich glaube so mittags, habe ich ihn erreicht. Und dann krächzte er so ins Telefon. Ich bin total krank und ich glaube, ich habe Corona. Ich sitze beim Arzt, ich melde mich später. Und dachte ich, okay, gestern quietschfidel. Aber wer weiß, was Corona so machen kann. War immer noch nicht 100% davon überzeugt, dass da irgendwas nicht stimmt.
Obwohl du auch scheinbar glauben wolltest, dass da alles in Ordnung war, hattest du schon...
Ich hatte ein Gefühl. Ich hatte ein Gefühl. Und ja, das durfte ich auch daraus wirklich lernen. Hör auf dein erstes Gefühl. Das ist immer das Richtige. Naja, gut, dann... hat er nicht zurückgerufen und er hat den ganzen Tag nicht zurückgerufen und die ganze kommende Nacht nicht zurückgerufen.
Während er vorher alle paar Minuten.
Alle 5 Minuten. Und am nächsten Tag bin ich morgens aufgestanden und da war mir irgendwie klar, das ist jetzt ganz merkwürdig. Aber was habe ich gemacht? Ich habe mir Sorgen gemacht.
Um ihn?
Ich habe gedacht, oh Gott, dann hat der Arzt jetzt irgendwas festgestellt. Der ist bestimmt im Krankenhaus. Akku ist leer. Ich habe alles entschuldigt.
Weil du ja auch erstmal von dem Guten ausgehst.
Genau. Ich habe mich auch gefreut. Ich hatte ja schon das zweite Bett bezogen, weil er mich ja besuchen kommen wollte. Jo, und dann habe ich noch einen ganzen Tag warten müssen. Und dann habe ich mit einem ganz, ganz guten Freund gesprochen, habe dem das erzählt, weil er wusste um die Geschichte. Er hat den auf meinem Geburtstag kennengelernt und hat auch gesagt, Marie, das ist er. Das ist er. Der ist ja mega. Und ist er denn schon angekommen? Der will dich doch besuchen. Dann habe ich gesagt, nee, der ist noch nicht angekommen. Ja, wie? Der wollte doch kommen. Ja, ehrlich gesagt, ich habe seit 2 Tagen nichts gehört. Und dann hat er sofort zu mir gesagt, da stimmt was nicht. Da stimmt was nicht. Das fühlt sich ganz komisch an. Und das habe ich alles abgewiegelt. Ich habe gesagt, das ist Quatsch. Aber da waren die ersten Stimmen schon da. Und dann habe ich wieder gewartet und gewartet und gewartet. Es passierte gar nichts. Nach einer ganzen Woche, irgendwann, kriegte ich eine Nachricht. Er hätte Corona und er würde in einem Hotel in einer Stadt in NRW liegen. Gott sei Dank wäre er im Hotel, denn er könnte sich gar nicht selbst versorgen. Und da würde er jetzt liegen und würde jetzt erstmal schlafen und er würde sich dann morgen wieder melden. Und dann habe ich gedacht, gut, dann rufe ich doch mal in diesem Hotel an.
Weil jetzt...
Jetzt war es mir ganz komisch.
Jetzt gingen dir langsam die
Alarmglocken. Also die Alarmglocken gingen an, obwohl ich immer noch selber nicht davon überzeugt war. Ich habe nur gedacht, mein Freund hatte mich darauf hingewiesen. Ein sehr guter Freund, der mich auch sehr gut kennt, der hat mich einfach nervös gemacht. So. Und habe ich in diesem Hotel angerufen und habe gesagt, ich würde gerne mit dem Zimmer von Mr. XY verbunden werden. Und dann dauerte es einen Moment. In dem Moment, wo ich da angerufen habe, wusste ich, es gibt ihn da nicht, wusste ich es. Also meine Stimme hat so laut geschrien. Und da sagte sie, ja, tut mir leid, haben Sie sich irgendwie vertan, den gibt es hier gar nicht. Ich so, ja, reicht mir die Information, alles klar, ich habe mich wohl geirrt.
Und da war sofort klar.
War sofort klar. Ja. Und dann habe ich ihn auf dem Handy angerufen, ist er sogar dran gegangen. Und dann habe ich gesagt, mein Lieber, du hast mich angelogen. Ich habe gerade mit dem Hotel telefoniert, du bist da nicht. das stimmt nicht, das machen die aus Datenschutzgründen.
Ist klar.
Die dürfen dich nicht durchstellen.
Da stellt sich schon die Frage, für wie blöd hat er dich gehalten.
Also unglaublich, ne? Ja. Aber ich merkte schon an der Stimme, also er hat gemerkt, ups, meine Tarnung fällt hier, glaube ich, irgendwie raus. Und damit ist der Kontakt komplett abgebrochen. Er hat sich überhaupt gar nicht mehr gemeldet. Ich war ja nur 2 Monate da an meinem Ort und da bin ich durch die Hölle gegangen. Ich habe an nichts mehr geglaubt. Das Erste, was ich dann gedacht habe, was hat er in meinem Haus denn gemacht?
Ja, hast du jemanden hingeschickt? Hast du das überprüfen lassen?
Ja, und dann musste ich meine Mutter ins Boot holen, die weit über 80 ist und der ich das ja gar nicht erklären konnte. Die hat den auch kennengelernt und die fand den toll. Und da musste ich meiner Mutter sagen, geh mal bitte ins Haus und schau mal, ob dir was auffällt. Ja.
Ob dir was auffällt, hast du jetzt aber wirklich nett gesagt, ob da noch Möbel drin stehen, so, ob meine Technik noch da ist.
Ist da irgendwas noch drin?
Ja.
Steht das Haus noch? Ja, und so war eigentlich klar, dass da irgendwas definitiv ja nicht stimmt.
Was war denn im Haus?
Im Haus ist gar nichts passiert. Gar nichts.
Der hat also nichts mitgenommen?
Es ist nichts passiert. Er hat gar nichts mitgenommen. Aber es ist heute klar, weil er ist sicher gewesen, er kommt wieder. Es war ihm nicht klar, dass das seine letzte Nacht bei mir war. Er ist ja komplett davon ausgegangen und er war ja überzeugt, dass ich bei ihm bleibe.
Hilf uns mal eben. Was war seine Absicht? Was war denn sein, warum ist er nicht nachgekommen? Warum hat er gelogen, dass er in einem Hotel liegen würde? Was glaubst du denn?
Das hat keiner rausgefunden. Also ich will der Geschichte jetzt nicht vorgreifen, das kommt nämlich gleich. Aber die Vermutung ist, dass er sich tatsächlich ein Leben mit mir aufbauen wollte. Also dass er ein Leben so lange aufbauen wollte, bis ich eventuell irgendwelche finanziellen Dinge für ihn geregelt hätte. Das wird vermutet, weil das häufig die Masche ist. Sich erstmal einschleimen und sagen, ich habe alles, ich kann alles, ich bin selbstständig, ich habe Eigentum und. Dadurch das Vertrauen gewinnen von mir, das eine Weile machen, womöglich wirklich heiraten, um dann die Katze aus dem Sack zu lassen. Und du hast eine Unterschrift geleistet und dann kommen die ganzen Probleme erst ans Licht.
Meine Güte, wir können an dieser Stelle vorausnehmen, dass dir das zum Glück nicht passiert ist.
Ja.
Aber das ist der übliche Weg, ne?
Einer der Wege, ja.
Und wie ging es weiter? Jetzt saßt du da, 14 genau. Stunden entfernt.
Ich saß 14 Stunden entfernt und wusste nicht genau, hat er jetzt eventuell Unterlagen mitgenommen? Also ich konnte meiner Mutter ja nicht sagen, geh bitte an meinen Aktenschrank und such alles durch. Ich habe sofort bei der Bank angerufen. Denen musste ich dann sagen, das, was mir passiert ist. Und ja, die haben dann klar sofort reagiert, haben gesagt, also sobald hier irgendwas komisch ist, melden die sich. Und dann habe ich tatsächlich auf Anraten meines guten Freundes bei der Polizei angerufen. Und habe das zur Anzeige gebracht.
Hat die Bank dir das auch geraten?
Nee, das haben die gar nicht.
Okay.
Nee.
Ist auch nicht deren Aufgabe. Aber
nee. Stimmt, hätten sie vielleicht auch mal machen können. Ne? Ja, und dann habe ich tatsächlich bei der Polizei angerufen und habe gesagt, was mir passiert ist. Ich war eigentlich davon überzeugt, dass die sagen, naja gut, was wollen sie denn, gute Frau? Ist doch nichts passiert. Aber es war nicht so. Die haben das extrem ernst genommen. Und das hat mir klar gemacht, dass das nicht selten ist. Und es hat mir klar gemacht, dass ich nicht die Einzige bin. Das hat mich sehr unterstützt, wirklich von A bis Z die Wahrheit zu sagen.
Hast du dich ein bisschen geschämt, auch anzurufen?
Nicht nur ein bisschen. Ich habe mich abgrundtief geschämt. Ich habe an mir selber gezweifelt, an meinem gesunden Menschenverstand. Ich bin eine intelligente, erfolgreiche Frau. Ich habe gedacht, das passiert doch mir nicht.
Weil die Polizei nicht besonders verwundert war, als du angerufen hast, hast du das Gefühl gehabt, das passiert auch anderen.
Ja. Und ich habe das Gefühl gehabt, egal wie es jetzt ausgeht, ich mache das Richtige. Und wenn, warum auch immer, in 4 Wochen dieser Mann vor mir steht und eine richtig plausible Erklärung hat und ich feststelle, dass es der Mann meines Lebens ist, dann habe ich trotzdem das Richtige gemacht, weil hätte ja sein können.
Absolut. Und das finde ich einen ganz wichtigen Gedankengang, dass wenn du quasi auf dem Holzweg bist und das ist alles so gar nicht gewesen, dann wird sich das klären können mit diesem Menschen. Gut, dann gibt es vielleicht eine Diskussion um, warum hast du mir nicht vertraut? Dann könntest du aber gerechtfertigt sagen, naja, du hast mir Gründe gegeben, dir nicht zu vertrauen. Das war alles ein bisschen schräg. So, ne?
Ja, und das gab es auch zwischendurch, denn er hat sich dann nach diesen bestimmt 2 Wochen wieder regelmäßig, unregelmäßig gemeldet. Das heißt, Die Manipulation ging weiter. Er hat mir kurze Nachrichten geschrieben. Ich vermisse dich unglaublich. Ich bin in finanziellen Schwierigkeiten. Ich bin in Holland. Ich muss das mit meinen Konten klären. Ich melde mich wieder. Dann wieder 5 Tage nichts. Aber immer in regelmäßigen Abschnitten kriegte ich Liebesbekundungen, kriegte ich Nachrichten, kriegte ich ein Foto, ein Selfie von ihm, wo ihm die Tränen runtergelaufen sind, wie schlecht es ihm geht, weil er mich ja so vermisst.
Meine Güte.
Also die Manipulation nahm kein Ende. Und jetzt war diese verrückte Situation von, mein Kopf war klar, mein Herz war total in Aufruhr, weil ich immer gedacht habe, das kann doch sein. Der wollte mich dann nicht mit reinziehen. So hat er es auch gesagt. Ich wollte dich nur schützen.
War das jetzt alles vor dem Anruf bei der Polizei, was du gerade geschildert hast? Oder ging das ab da noch?
Das ging so parallel quasi. Und ja, ich habe ihm nicht gesagt, dass ich ihn angezeigt habe.
Ah, ja.
Das habe ich dann ja in der Zwischenzeit gemacht. Und die Polizei, um das nochmal kurz zu erzählen, hat also minutiös aufgenommen, was ich zu sagen habe. Ich musste den kompletten WhatsApp-Kontakt einschicken. Ich habe seine Kontaktdaten eingegeben. Ich habe eine Nummer, die angeblich seiner Schwester gehört, was er mir erzählt hat, habe ich denen geschickt. Ich habe denen also alles geschickt, was ich hatte. Ich habe denen einen Screenshot gemacht von dem Profil in der Dating-Plattform. Also alles, was ich hatte, habe ich denen geschickt. Und war aber ja nun für 2 Monate nicht da und haben gesagt, das ist kein Problem, wir nehmen das erstmal auf. Wenn Sie wieder hier sind, melden Sie sich und dann machen wir das Ganze nochmal in live auf der Polizeistation. So, und dann passierte da aber natürlich nichts, weil die haben ja auch ihre Bürokratie. Es dauert halt eine Weile und ich war schon ganz nervös, dass sie sich gar nicht gemeldet haben. Hatte aber mit einem sehr, sehr, sehr netten Polizisten Kontakt. Und der hat auch emotional verstanden, wie es mir ging. Und der hat mir ein paar Infos gegeben, die er wahrscheinlich gar nicht hätte geben dürfen. Aber er hat gesagt, es ist im Rollen. Also es machen sich keine Sorgen, es ist im Rollen und ich bleibe dran und ich kümmere mich. Es verläuft hier nicht, seien Sie sich sicher.
Wie gut dir das getan haben muss.
Das hat mir so gut getan.
Erstmal der Zuspruch dieses Polizisten, aber auch zu wissen, da passiert jetzt wirklich was und die nehmen das ernst.
Die nehmen das ernst, egal wie es ausgeht. Und das hat er mir auch gesagt. Jeder Mensch, Frau, Mann, egal, der so etwas zur Anzeige bringt, tut das Richtige, weil man nicht weiß, was dabei rauskommt. Es kann falscher Alarm sein, ja, aber dann ist es kein Problem. Aber oftmals ist es leider kein falscher Alarm. Und das ist so wichtig bei dem Zweifel, dass wirklich, dass man handelt. Es ist sehr, sehr wichtig. Gut, das hatte ich getan, aber emotional blieb ich halt als Wrack zurück. Ich habe immer gehofft, gehofft, gehofft. Ich habe alle 5 Minuten auf mein Handy geguckt. Ich war total gefangen in diesen Gedanken. Ich konnte diese 2 Monate für mich gar nicht nutzen. Ich war nur mit diesem Mann beschäftigt.
Man will ja auch nicht glauben, dass einem das passiert ist. Ne? Du verlierst ja regelrecht den Glauben an dich selbst in dem Moment.
Und diese Gefühle von, ich bin verliebt und das passt alles, die gehen ja nicht einfach nur weg, weil sich jemand nicht mehr meldet. Die haben sich ja eingebrannt bei mir. Es war ja so ein Wahnsinnshochgefühl. Es war so ein tolles Gefühl, was ich ewig nicht mehr hatte. Das wollte ich ja wieder haben. Ich habe alles, was ich mir überlegt habe, was hätte sein können, immer versucht aufrechtzuerhalten.
Man muss vielleicht auch berücksichtigen, was dir wenige Jahre davor passiert war. Du hattest dich scheiden lassen. Und wenn man sich scheiden lässt, war man verheiratet. Und wenn man geheiratet hat, dann sollte das für immer sein. Und dann hast du alles andere vorgehabt mit diesem Mann, als dich scheiden zu lassen.
Definitiv.
Und das ist einfach immer schmerzhaft.
Ja.
Und du warst sicherlich auch 3 Jahre später noch in einer sehr verletzbaren Position.
Absolut.
Lebenssituation.
Absolut. Ich war gefundenes Fressen für jemanden, der dir sagt, ich sorge für dich und du darfst auf meinen Schoß und ich kümmere mich und ich sehe dich. Ich war in einer total bedürftigen Situation.
Ja.
Und das wurde richtig, richtig benutzt. Und das ist auch dieses Gefühl, ich fühlte mich richtig benutzt und ich fühlte mich nackig. Und ich habe viel erzählt in der Zeit auch. Er wusste schon sehr viel von mir. Gott sei Dank nicht alles, aber sehr, sehr viel, weil wir so intensive, ewig lange Gespräche geführt haben.
Du dachtest, du hättest einen Seelenpartner gefunden.
Ja, ich habe alles Mögliche erzählt. Und er hat die Knöpfe gedrückt. Ich wurde wirklich aufgefangen und geliebt. Und all das, was ich mir so gesehen, wonach ich mich so gesehnt habe, ist plötzlich eingetreten. Und dann ist das von heute auf morgen weg. Und ich wollte es nicht glauben. Ich wollte nicht glauben, dass das sein kann. Und ich habe immer in Gedanken das wieder und wieder durchgespielt und konnte keinen Punkt finden, an dem es komisch sich angefühlt hat. Also tief drin ja, Tief drin, ja, hab ich ja schon so eine Stimme gehabt von Moment, da passt was nicht. Aber ich habe die so tief untergebuttert, dass die Oberflächengefühle so stark waren, dass ich gedacht habe, das ist der Mann deines Lebens, das gibt's doch gar nicht.
Wenn sowas auffliegt, denkst du zurück an ganz viele verschiedene Momente und denkst, hätte ich es da merken können, hätte es mir da auffallen können. Du gehst die Gespräche durch, du gehst nochmal aus neuer Perspektive in Gedanken wahrscheinlich durch, wie er sich dir präsentiert hat und hätte ich es merken können. Die Antwort am Ende des Tages ist ganz sicherlich, du hättest es einfach nicht merken können. Das ist ja ein schamloses Ausnutzen von Gefühlen und Lebenssituationen und einer Ehrlichkeit und Offenheit, die du ihm gegenüber gezeigt hast.
Ja.
Und es macht mich richtig wütend, weil ich mir vorstelle, wie er vor dir sitzt und sieht, wie du dein Herz öffnest, wie du erzählst. Und ich stelle mir die Frage, wie konnte der nachts schlafen? Der wusste in dem Moment, wo er vor dir saß, was er da tat. Wir werden ja gleich noch erfahren, was seine Absicht und seine Intention. Ich glaube, die Geschichte geht noch weiter, ne?
Ach so, nein, das wollte ich wirklich noch erzählen, weil das war für mich ein ganz, ganz schlimmer Moment. Ich bin dann nach 2 Monaten wiedergekommen. Wir hatten uns ja nicht gesehen. Also die Telefonate wurden auch immer weniger. Und auf jeden Fall war ich dann wieder zu Hause und da hatte ich tatsächlich von der Staatsanwaltschaft einen Brief im Briefkasten. Und es hat mich also zerrissen. Ich habe wirklich gedacht, ach du, Herr Jemine, jetzt hast du da einen Brief. Jetzt ist das Ganze wirklich offiziell. Das war vorher alles nur so ein Telefonat und ich habe halt eine E-Mail geschrieben an die Polizei mit dem Hergang. Und dann habe ich das durchgelesen und dann war ich 3 Tage später, war ich vorgeladen, um da eine Aussage zu machen. Und das hat mich so tief berührt, dass ich zur Polizei tatsächlich gehen muss, um eine Aussage zu machen über das, was mir passiert ist. Das hat mich also so durchgeschüttelt. Dann bin ich da hingefahren. Und jetzt kommt wirklich das, was für mich ganz krass war. Der Polizist saß mir gegenüber, hatte 2 Monitore, die ich nicht einsehen konnte. Und wir fingen an, die Aussage aufzunehmen. Und dann sagte er nochmal, haben Sie nochmal ein Foto von dem Mann? Und habe ich gesagt, ja klar, habe ich hier im Handy, schicke ich Ihnen eben per Mail rüber. Weil er sagt, das brauche ich dann für meine Unterlagen. Und habe ich dieses Foto ihm per Mail geschickt und er konnte das ja dann direkt aufmachen. Und weißt du, was er gesagt hat? Ach, der ist uns bekannt.
Oh, Marie.
Und in dem Moment bin ich mit dem Stuhl durch den Boden gesunken. Weil da war es offiziell für mich. Da war offiziell, ich bin benutzt worden.
Und du hast dein ganzes Gefühl da reingesteckt und dein Herz.
Und über 2 Monate, ich habe meine 2 Monate, die ich ganz anders verbringen wollte, nur mit diesem Mann gedanklich verbracht. Und das, ich bin aufgeklatscht wie bei so einem Bauchplatscher im Schwimmbad.
Das glaube ich.
Freier Fall. Und für den war das ja in dem Moment, der hat einfach nur gesagt, ach, der ist uns bekannt. Das hat bei mir so extrem was ausgelöst. Also ich war total lost. Ich
kann nicht anfangen zu verstehen, was das in einem auslöst, Marie. In dem Moment ist dein Vertrauen gefühlt für immer und immer und immer zerstört.
Du wirst niemandem wieder irgendwas erzählen. Du wirst nie wieder irgendwem in die Augen gucken. Du wirst schon gar keinem Mann.
Nie mehr einlassen, ja.
Nie wieder lässt du dich ein. Gut, aber damit war es dann wirklich amtlich. Und dann habe ich die Sache nochmal ganz anders gesehen. Und dann war der Polizist wirklich super. Der hat gesagt, gut, dass Sie hier sind. Super, dass Sie hier sind. Und ich kann Ihnen sagen, das ist nicht das Einzige, was sein Problem ist.
Also der war bekannt, die wussten. Und das war auch alles im Gange nach deinem Anruf. Also dein Anruf hat eigentlich nur zu etwas zugefügt worden, was schon im Gange war. Die hatten den schon auf dem Kieker.
Die hatten den schon auf dem Kieker. Der Polizist sagte jetzt nicht unbedingt in dieser Sache, sondern auch mit anderen Dingen, also definitiv finanzielle Probleme, Betrug finanzieller Art. Und das schließt sich für mich heute auch, dass er natürlich wahrscheinlich anhand der Bilder, die ich auch in der Online-Plattform hatte, gesehen hat oder ahnen konnte, in welcher Stellung ich bin oder ne, einfach das ja anhand meiner Hobbys sich schon ausmalen konnte, wenn du Ski fährst.
Bist du eine erfolgreiche Geschäftsfrau.
Muss es dir auch leisten können, also um es jetzt einfach mal echt platt zu sagen. Und
was du sagen willst, ist, die picken sich die raus auch, ne?
Ja, die picken sich die raus.
Das heißt, du bist besonders angreifbar eigentlich.
Genau,
Du hast die gleiche Berechtigung wie alle anderen auch, dein echtes Leben darzustellen.
Genau.
Du bist natürlich angreifbarer.
Ja, und das hat der Polizist auch so gesagt. Also du wirst schon rausgepickt, das gucken die sich schon genau an. Und das Ding ist aber, dass diese Menschen, die das so professionell machen, von ihrer Rolle überzeugt sind. Also, was du gerade gesagt hast, wie kann der abends in den Spiegel gucken? Der guckt in den Spiegel und sagt, ich bin der Geilste.
Habe ich gut gemacht heute.
Habe ich super gemacht. Da ist kein Gefühl von, ich tue was Unrechtes. Das ist auch wahrscheinlich eine psychische Störung, vielleicht an irgendeiner Stelle, muss nicht sein, aber kann sein. Diese Performance ist so perfekt einstudiert. Diese Fotos im Handy sind so, es ist alles so perfekt. Das ist eine Identität, die annehmen.
Er war ja auch total überzeugend für dich.
100%.
Du hättest keine Chance gehabt.
Nein, ich hätte keine Chance gehabt. Und das ist letztendlich ja wirklich gut ausgegangen. Ich habe dann ja, als ich zu Hause war, natürlich meine ganzen Unterlagen durchgesucht. Ne? Klar war meine Angst, dass er Kopien gemacht hat oder irgendwas. Aber ich habe das dann mit dem Polizisten nochmal durchgesprochen. Er sagte, vermutlich ist es so, dass er sich wirklich einnisten wollte, um auf Dauer bei dir drin zu sein, um dann irgendwann zu sagen, hey, kannst du mir mal hier helfen, kannst du mir mal da helfen? Und jetzt sind wir ja verheiratet, Schätzchen, dann musst du doch eh helfen. Also ist eine Vermutung, man weiß es nicht.
Ja, so hört sich das an. Gleichzeitig stellt sich die Frage, warum ist er dir nicht hinterhergereist? Wahrscheinlich war er mit anderen, ich sag mal, kriminellen Dingen beschäftigt.
Genau.
Er musste irgendwas regeln oder lösen oder er hat die gleiche Nummer vielleicht parallel mit einer anderen Frau abgezogen.
Ja,
das vermutest du?
Das ist meine Vermutung, genau. Und als er dann mitbekam, dass ich es mitbekommen habe, das war ja dann ein paar Tage später, nachdem ich dann an meinem Ort war, an dem er nachkommen wollte, und diese Hotelgeschichte aufgeflogen ist, war er ja enttarnt. Er wusste ja, dass ich was weiß. Und er weiß, dass ich eine intelligente Frau bin. Also dem ging der Arsch auf Grundeis.
Aber du bist weiter mit ihm noch in Kontakt geblieben, ne?
Weil ich natürlich auch gedacht habe, vielleicht kann ich ihn ja auch ein bisschen locken.
Ja, jetzt wolltest du auch, dass die Sache wirklich aufliegt.
Genau.
Und jetzt wolltest du alles an.
Jetzt wollte ich alles dranlegen, dass der auch wirklich, wenn
alles
es denn
an Beweisen
so ist,
sammeln,
ja, genau,
das irgendwie möglich
genau
ist. Jetzt warst du irgendwann wieder zu Hause und hast den Brief von der Staatsanwaltschaft und die Einladung vorgefunden. Wie ging es ab da weiter? Hattest du zu dem Zeitpunkt auch noch Kontakt zu ihm oder war der Kontakt mittlerweile abgebrochen?
Mal mehr, mal weniger. Aber der Kontakt war immer noch. Und bei der Polizei haben die mir dann halt auch tatsächlich gesagt, dass er noch ganz andere Probleme hat. Und das erklärte auch, warum er mir nicht nachgereist ist. Denn er hatte zu der Zeit keinen Führerschein.
Ach so.
Er hatte gar keinen Führerschein. Und auch kein Auto. Also das habe ich dann da zufällig mitbekommen. Das hätte der Polizist mir gar nicht sagen dürfen. Aber er hat gesagt, der hat gar keinen Führerschein. Und es ist tatsächlich so, dass das Finanzamt auf seinen Fersen war. Und irgendwann kam raus, dass der gute Mann auch gar nicht auf freiem Fuß ist.
Ach, der war auf Bewährung raus oder so ähnlich? Oder
Der saß.
War der in so einem offenen Vollzug oder?
Das haben sie mir nicht gesagt, aber
wie konnte der rumlaufen, wenn
der konnte ja gar nicht rumlaufen. Der ist ja gar nicht rumgelaufen. Also deswegen konnte der mir auch nicht nachreisen.
Aber er war doch bei dir zu Hause. Also war
ja,
er nicht
aber
im
dann
Gefängnis.
Bin ich ja für die 2 Monate weggereist, wo er hinterherkommen sollte. Und das konnte er gar nicht.
Ach, er saß
weil
zu
er
dem
in der
Zeitpunkt.
JVA saß.
Ah so, aber er hatte dich ja zu Hause besucht. Da saß
genau
er noch nicht.
Also der muss im Grunde, er hatte ja geplant nachzukommen. Er hat ja gesagt, ich bin in 2 Tagen bei dir, ich muss nur noch was regeln. Und in diesen 2 Tagen muss er geschnappt worden sein.
Für ein anderes Delikt.
Genau. Und das hat der Polizist dann aufgelöst für mich und hat gesagt, der kann nirgendwo hinreisen, der sitzt in der JVA.
Das ist ja krass. Du sitzt also da an deinem Ort,
ja,
wo du die 2 Monate verbracht hast, wartest auf ihn, hast am Anfang noch irgendwie. Es war zwar alles seltsam, aber du dachtest noch, vielleicht regelt sich das. Und
ja,
dann sitzt der im Knast währenddessen.
Und der saß im Knast. Und die haben natürlich, je nachdem, welcher Vollzug das ist, haben die Handyzeiten. Und deswegen war auch im Nachhinein klar, warum der sich so unregelmäßig meldete.
Unglaublich.
Und da hat er seine ganze Geschichte aufrechterhalten. Der hat mir erzählt, er ist in Holland bei der Bank und die Banker sind aber nicht erreichbar. Und er hat Riesengeschichten erzählt ja noch zu der Zeit. Also unglaublich.
Und jetzt gehst du also zur Staatsanwaltschaft und machst die Aussage?
Genau. Und die ja, haben sie aufgenommen und war dann ja klar, dass es auch berechtigt ist. Und dann, was vielleicht auch noch wichtig ist an der Stelle zu erwähnen, der Polizist hat mir Kontaktdaten gegeben für psychologische Unterstützung, weil ich natürlich auch Angst hatte. Er hatte ja meinen Haustürschlüssel. Den hatte ich ihm ja überlassen. Das heißt, ich habe am nächsten Tag natürlich die Schlösser ausgetauscht. Aber für mich war es so, dass ich nicht mehr ohne Bekleidung durchs Haus laufen wollte, weil ich die ganze Zeit Sorge hatte, dass der da irgendwo steht. Dass der irgendwo von draußen da reinguckt.
Ja.
Oben im Badezimmer, gut, okay, da kannst du von unten, also kannst du oben nicht reingucken, aber ebenerdig hätte der reingucken können. Ich hatte die ganze Zeit Sorge, dass der irgendwie Kontakt aufnimmt.
Aber er saß ja im Knast. War das so eine irrationale Sorge? War das einfach, wer weiß, ob er freigelassen wird? Du wirst über die Dinge
nicht auf
dem
Laufenden. Das durfte ich auch nicht wissen.
Du wurdest nicht auf dem Laufenden gehalten.
Nein.
Das heißt, du wusstest
ich wusste es nicht.
Nicht, ob der quasi in deine Nähe kommen kann oder nicht.
Ja, ich wusste nur, dass der in der JVA in meiner Nähe sitzt. Das wusste ich, aber die dürfen dich nicht informieren, ob der frei ist oder nicht. Also ich wusste nicht, ob er frei ist oder nicht. Und ich hatte ganz, ganz große Sorge, auch obwohl ich ein neues Schloss hatte. Und da hat der Polizist, war sehr einfühlsam, der hat das auch gemerkt und hat mir direkt Adressen gegeben, bei denen ich mich melden durfte. Und das brauchte ich nicht mal, denn tatsächlich am nächsten Tag rief eine Psychologin bei mir an. Hat gesagt, die Polizei hätte sich bei ihr gemeldet und hätte gesagt, dass ich eventuell Unterstützung bräuchte und sie wollte sich gerne erkundigen, ob das dementsprechend ist.
Das ist ja wunderbar, dass diese Services da bei der Polizei integriert sind.
Ja, fand ich ganz, ganz großartig.
Als Kontakt.
Also das auch einfach nochmal für wen auch immer, der ansatzweise das Gefühl hat, dass ihm sowas widerfährt. Wir sind erstens nicht alleine und zweitens können wir hier aufgefangen werden, tatsächlich durch die Polizei und durch weitere psychologische Unterstützung. Es ist wirklich so, dass man nicht alleine dasteht. Das ist ganz, ganz wichtig zu wissen. Ich habe einfach die Polizeidienststelle meiner Stadt rausgesucht. Und da habe ich direkt angerufen. Und wurde sofort weitervermittelt. Das ist gar kein Problem. Aber im Zweifel weißt du es ja wirklich nicht. Also ich habe einfach aufs Blaue dort angerufen und gesagt, ich habe auch gesagt, ich rufe wegen eines Gefühls an. Aber die haben mich sofort aufgenommen, die haben das sofort ernst genommen.
Das ist so mutig von dir, dass du das gemacht hast, Marie.
Also hätte ich meinen Freund nicht gehabt, der mich wirklich gedrängt hat, hätte ich das nicht gemacht. Ich habe mich so sehr geschämt. Und dann kam ja der nächste Schritt, das meinen Kindern zu sagen. Das war ja auch nochmal ein Riesenschritt. Also es wissen ganz, ganz wenige Menschen, dazu gehören meine Kinder und ein, zwei Freunde. Mehr wissen es gar nicht, weil das einfach so eine Riesenschwelle ist, dass ich mich getraut, oder ja, habe ich ja nicht groß, weil ich habe es nicht vielen erzählt, aber dass ich jetzt das auch hier sage, das ist so eine Riesenschwelle, zuzugeben oder ja, zu erzählen, dass man sich ganz nackig gemacht hat und so verletzt wurde, dass man das zugelassen hat, dass ich das nicht gemerkt habe und dass das möglich ist, weil ich aus Bedürftigkeit nicht gemerkt habe, dass da was nicht stimmt. Und das ist eine ganz schamhaftes Gefühl, ja.
Das glaube ich sofort.
Ja.
Das heißt, du hast es nicht erzählt, weil du das Gefühl hattest, da liegt ein Schatten auf dir. Und tatsächlich hast du all das gemacht, was normal ist, wenn man einen Menschen kennenlernt und wenn man sich einlässt. Und du kannst immer nur von dem ausgehen, was dir von diesem Menschen präsentiert wird.
Das stimmt.
Du kannst das nicht hinterfragen und von allen Seiten beleuchten.
Ja.
Es geht einfach nicht, das ist doch nicht Sinn der Sache. Es geht ja darum, ein Vertrauensverhältnis aufzubauen zu einem Menschen, den man vielleicht liebt und der dich vielleicht irgendwann liebt. Und der Fehler, der einzige Fehler in dieser ganzen Sache ist er.
Das ist richtig.
Das ist der einzige Fehler.
Ja.
Und die Tatsache, dass du dich so geschämt hast, kann ich total nachvollziehen.
Ja.
Aber sie ist natürlich nicht begründet.
Ja, das ist richtig. Das ist richtig, das in dem Moment zu erkennen, fällt einem natürlich schwer. Also hätte mir eine Freundin das erzählt, hätte ich gesagt, ach um Gottes Willen, natürlich brauchst du dich nicht schämen, aber es liegt doch nicht an dir. Also ich hätte das ganz klar gesehen. Aber in dem Moment, wo du selber drin steckst und dich verlieben willst, ich war ja bereit, mich zu verlieben. Ich wollte das ja. Und dann hast du so einen tollen, in Anführungsstrichen, Mann und Menschen vor dir, dass du denkst, okay, es ist schon verrückt. Viele haben ja auch gesagt, ja, aber so schnell geht das doch nicht. Ja, aber hey, es gibt doch Liebe auf den ersten Blick. Lass mich das doch glauben.
Und das ist ja auch das Schöne, das ist ja ein ganz wunderbarer Charakterzug von dir, dass du sagst, ne, ich spring da jetzt rein, ich mach das jetzt.
Ich mach das jetzt, ich fühle mich doch total wohl, das ist doch super. Und auch diese vorsichtigen Stimmen, die dann so aus den Freundesreihen ein bisschen kamen, die sich aber auch nicht wirklich getraut haben, weil dem gedacht, kann ja auch sein, dass es stimmt. den habe ich Einhalt geboten, weil ich gesagt habe, hey Leute, das kann doch wohl mal sein. Ich kann doch wohl mal Glück haben.
Ich würde mir so wünschen, dass Menschen das immer und immer wieder tun.
Ja.
Also immer wieder ins kalte Wasser springen und sich immer wieder einlassen. Anders kann man Nähe und Verbindung nicht finden. Es geht nicht
anders.
Das
stimmt, aber also in meinem Fall hat es wirklich auch gedauert. Ich bin schnell in Verarbeitung und ich bin sehr schnell in wieder auf die Füße kommen. Aber ich weiß, dass es viele, viele Menschen nicht können und dass viele, viele Menschen sicherlich sehr viel gebrochener gewesen wären als ich. Und deswegen finde ich es auch wichtig, dass ich das heute erzähle, weil ich unbedingt dazu beitragen möchte, dass, wenn Menschen annähernd in dieser Situation sind oder auch wirklich drin sind, sich trauen, darüber zu sprechen und es wirklich auch zur Anzeige bringen oder sich wehren oder es besprechen, sich Menschen suchen, mit denen sie darüber sprechen können. Weil das einfach, ja, es ist schwer zu sagen, aber ich möchte ermutigen, dass das ganz, ganz, ganz wichtig ist und dass es keine Frau gibt, die die erste und die einzige ist. Es gibt eine ganz, ganz große Zahl von uns.
Es ist ganz wunderbar, dass du das sagst. Das finde ich auch ganz wichtig. Einfach reden, reden, reden.
Ja.
Ich nehme an, dass es für dich auch schwierig war, währenddessen mit Menschen zu reden, oder? Wenn du sagst, du hast am Ende quasi deinen Kindern davon erzählt, wahrscheinlich deiner Mutter, also irgendwie deine Mutter hat es ja so am Rande mitbekommen.
Ja, aber der habe ich auch nicht die volle Wahrheit gesagt. Die hat dann irgendwann gefragt, wann kommt er denn mal wieder? Wo ist er denn eigentlich? Und ich sagte, du Mami, das hat sich erledigt irgendwie, das passte dann doch nicht. Ach, das ist aber schade. Ich dachte wirklich, das ist jetzt was. Das passte doch so schön.
Weil du Angst hattest, sie könnte ein Bild von dir haben? Es könnte sich ein Bild entwickeln in ihrem Kopf oder das Bild, das sie von dir hat, bleibt dann nicht oder sie sieht den Fehler bei dir?
Genau, weil sie hat den Mann ja kennengelernt. Sehr, sehr, sehr charmanter Mann übrigens. Der hat sie sofort gefangen genommen. Also sie hat sofort gesagt, oh mein Gott, der ist toll. Und jetzt hätte ich ihr sagen müssen, ja, aber deine Tochter kriegt es wieder nicht hin.
Oh.
Sie hat gedacht, meine Tochter hat einen tollen Mann und jetzt kriegt sie es wieder nicht. Ehe hat es ja auch nicht geschafft. Jetzt hat sie schon wieder so einen tollen Freund und auch das klappt nicht. Das war meine Sorge.
Es hätte also aussehen können, du bist schon wieder gescheitert.
Schon wieder schaffst du es nicht. Was stimmt denn mit dir nicht?
Ach, wie furchtbar, Marie. Das ist ein ganz furchtbarer, trauriger Gedanke, aber ich kann ihn so gut verstehen. Gleichzeitig hätte deine Mutter sich vielleicht auch selber in Frage stellen müssen, weil sie ja quasi auch drauf reingefallen ist.
Das stimmt, aber so weit habe ich gar nicht gedacht. Ich wollte das einfach gar nicht besprechen. Also die Antwort zu sagen, es passt einfach irgendwie nicht, war viel einfacher für mich, als da eine Erklärung abzugeben.
Ja, das verstehe ich.
Informationen rauszugeben, wie sehr ich mich habe täuschen lassen, wollte ich alles gar nicht.
Weißt du, Marie, ich denke, es gibt so zwei Gründe, warum einem das passieren kann. Der eine Grund ist, es kann uns allen passieren, weil wir alle Sehnsüchte und Wünsche haben und Nähe und Liebe und Verbindung suchen. Auf der anderen Seite hat es schon auch damit zu tun, wie tief so eine Sache geht und wie weit dieser Schwindler voranschreiten kann, hat auch damit zu tun, wo du herkommst und wie du groß geworden bist. Also wenn du in einem Mangel groß geworden bist und hast ein Minderwertigkeitserleben in dir, ist man einfach noch bedürftiger. Wenn du stark aufgewachsen bist und triffst auf so jemanden, hast du vielleicht die Chance, schneller da rauszukommen und es schneller zu erkennen und auf dein Bauchgefühl zu hören, weil du dir selbst vertraust. Ich glaube, dass da auch nochmal ein Unterschied besteht. Darum hast du mir im Vorgespräch gesagt, es gibt einen Appell, den du an die Eltern richten möchtest auch.
Ja, genau. Also das trifft zu 100%. Einen Menschen, der einen ganz gesunden Selbstwert hat, wirst du da nicht mit einfangen können. Das ist definitiv so. Und den hatte ich zu dem Zeitpunkt gar nicht. Mich hättest du unterm Teppich durchschieben können. So klein war ich. Also weil ich einfach so verletzt war und mich so schlecht gefühlt habe und auch aus dieser Ehe rausgegangen bin mit Vorwürfen wie, du bist nicht richtig und du kriegst es eh nicht hin und du wirst nie wieder einen Mann finden. Das habe ich auch noch gehört von meinem Ex-Mann, auch sehr schön. Ich war so down zu dem Zeitpunkt, als ich mich getrennt habe. Also von meinem Ex-Ehemann, dann lagen aber schon, da lag schon eine Zeit dazwischen und dann kam dieser Mann in mein Leben, wo ich wirklich gedacht habe, so, ich bin wieder bereit, mir geht's wieder gut, ich bin wieder gut aufgestellt, was aber ein Trugschluss war.
Denn du warst da eigentlich noch nicht.
Ich war da gar nicht so. Ich war gar nicht gut aufgestellt. Also mein Selbstwert war überhaupt noch gar nicht wieder da, wo er hingehört. Und mein Appell oder meine Bitte, mein ganz großer Wunsch geht an Eltern raus. Vielleicht auch gerade an junge Eltern, die junge Kinder haben, wie wichtig es ist, den Selbstwert der Kinder zu stärken. Absolut den Selbstwert zu stärken, damit die ein Gefühl für sich und ihren Wert wirklich erkennen können und sowas gar nicht passieren kann. Dass die einfach nicht angreifbar sind auf dieser bedürftigen Ebene. Dass die, ja, Selbstwert, weiß jeder, was ich meine. Aber es ist so, so wichtig. Also ich bin ja in einer Generation groß geworden, in der, ja, mein Vater einfach noch gesagt hat, ach du, brauchst du eigentlich nichts können, ne? Heiratest doch eh, heiratest am besten noch einen gut gestellten Mann. So brauchst du doch alles gar nicht. Und ne, dieses, und das hat bei mir auch vielleicht nochmal so einen Knopf gedrückt, obwohl ich inzwischen sehr erfolgreich auch selbstständig bin und mein ganzes Leben selber auf die Kette kriege. Aber ich habe festgestellt, dass es noch ganz, ganz tief verwurzelt doch bei mir drin ist, dieses, naja, Frauen müssen halt versorgt werden. Und dann kam dieses Gefühl von, ach, das wäre ja auch mal schön, wenn ich jetzt mal versorgt werde und ich kann mal auf irgendeinen Schoß.
Und du meinst emotional versorgt emotional werden, ne? Weil versorgt, du hast ja wirtschaftlich, genau, für dich selber gesorgt.
Genau, emotional versorgt werden. Das hat er bei mir total, also das sind die Knöpfe, getriggert, die er gedrückt hat. Genau.
Das heißt, obwohl du dich von diesen patriarchalischen Strukturen, in denen du groß geworden bist, schon weitgehend gelöst hattest, bleibt einfach was zurück.
Definitiv.
Und dir ist einfach nicht dein Wert klar geworden.
Ja.
Dir war nicht bewusst, was du wert bist. Du hattest es sozusagen nötig.
Genau.
Und ich glaube, das ist das eigentliche Problem. Wenn du nicht in dir ruhst und nicht stark in dir stehst und stellst Beziehungen zum Beispiel auch auf ein Podest. Ich glaube, wenn man geringes Selbstwerterleben hat mit sich selbst, dann stellst du Beziehungen auf ein Podest und dann, ja, setzt du vielleicht auch keine Grenzen da, wo du sie setzen solltest, oder trennt sich nicht früh genug. Das ist mir in meinem Leben auch alles passiert. Mir geht das wie dir. Ich bin auch in einem Mangelgefühl und einem Minderwertigkeitserleben groß geworden. Und das hat sich alles auf meine Beziehungen auch niedergeschlagen. Ja. Und ich musste das Schritt für Schritt und hart lernen, durch Hinschauen und Verstehen. Und das ist mit das Schmerzhafteste, hinzuschauen und zu sehen, wo man Defizite hat. Also wirklich,
ja,
wo man sich einfach klein fühlt. Und unwertig. Und wir fühlen uns ja nicht nur klein und unwertig. Ich wusste auch immer, wo meine Stärken sind. Wir bestehen ja aus all dem zusammen. Aber das macht einen insgesamt natürlich empfänglicher für, nicht nur für Betrüger, sondern einfach auch für Menschen, die nicht gut für uns sind.
Absolut, absolut. Das ist das. Also wenn du deinen Selbstwert nicht kennst, dann bist du einfach gefundenes Fressen für überhaupt Situationen oder Menschen, die dir nicht gut tun. Und da glaube ich einfach wirklich, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass kleine Kinder gestärkt werden in ihrem Selbstwert. Auch um sich selbst dann irgendwann schützen zu können.
Schön, dass du das nochmal gesagt hast. Wie hast du dein verletztes Selbstwertgefühl nach dieser Erfahrung wieder aufgebaut? Ich weiß selber aus Erfahrung, dass wenn man sowas erlebt und man sich betrogen fühlt, man psychisch ganz schön kämpfen muss damit. Das ist ja, man fällt ins Bodenlose, weil ja, du einfach das Gefühl hast, du kannst dir selber nicht mehr vertrauen. Was super schade ist, weil alles an dir war von Minute 1 bis zur allerletzten Minute dieser Geschichte richtig. Alles an dir war immer und zu jedem Zeitpunkt richtig. Er war derjenige, der, ja, dich betrogen hat. Trotzdem bleibt es nicht aus, dass die Psyche verletzt ist und die Seele verletzt, genau, ist danach.
Genau.
Du musst gekämpft haben. Wie hast du dich wieder aufgestellt?
Das ist eigentlich gut und einfach zu erklären. Ich habe eine Coaching-Ausbildung gemacht.
Dem Grund? Oder
nee, gar nicht.
Aus grundsätzlichem Interesse?
Gar nicht. Ich hing da wie ein Schluck Wasser in der Kurve eine ganze Zeit lang und war traurig und wütend und verletzt und nackig fühlte ich mich. Und es war alles gar nicht schön. Und dann, ja, es war wie ein Zufall. Also ich bin einfach im Internet über einen tollen Ausbilder gestolpert und habe mir gedacht, okay, du hast jetzt ja auch wieder Zeit und jetzt machst du eine Coaching-Ausbildung.
Du hast jetzt auch wieder Zeit, ja, jetzt bist du alleine. Jetzt
ja, hast du wieder. Bist ja wieder Single, na super. Sitzt ja wieder abends alleine auf dem Sofa, kannst auch eine Ausbildung nebenbei machen. kannst du wieder deine Hunde streicheln. Und habe dann eine Coaching-Ausbildung gemacht und das hat mir tatsächlich die Türen ins Leben wieder geöffnet. Da habe ich unglaublich viel gelernt und ich habe immer gesagt, ich mache die Coaching-Ausbildung nicht, um Coachin zu sein, sondern ich brauche die für mich selbst. Und das war der allerschlauste Weg, den ich da gegangen bin. Das hat mir unglaublich viel geholfen.
Also traf da dein Interesse an dem Coaching-Thema mit dem Zeitpunkt einfach gut zusammen?
Genau.
Also
genau. Wusstest
du, das ist jetzt dran, das wollte ich sowieso machen.
Da hat irgendwie das Universum mir das zugespielt und das war meine Kehrtwende. Also vom ersten Modul an war ich schon gerettet. Da wusste ich intuitiv, das ist genau das, was du jetzt hören musst. Und da ging es ganz, ganz viel auch um Selbstwert. Und tausend andere Themen natürlich in so einer Ausbildung. Aber das hat mich gerettet. Ja, und ich hatte ein tolles Team. Auch das vielleicht auch noch zu sagen. Ich hatte ein tolles Team um mich herum. Und wir haben uns in den 2 Jahren ganz, 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 ganz doll kennengelernt. Und das Format war so, dass jeder eben wirklich ganz offen war und alles erzählt hat. Und das war für mich wie so eine Psychotherapie.
Also war Teil dieser Coaching-Ausbildung auch eine Selbsterfahrung?
Ja, genau. Und innerhalb dieses Systems, Coaching zu lernen, gibt es immer diese Situation von Coaching-Gesprächen. Somit hatte ich 2 Jahre lang immer die Möglichkeit, in einem Coaching-Gespräch zu sein, als Teilnehmer sozusagen. Und je mehr du darüber sprichst, je offener du bist und je mehr du dich selber hörst, desto mehr kannst du reflektieren.
Ich glaube, am wichtigsten ist, wenn man sowas erlebt hat und man fühlt sich komplett am Boden zerstört, ist mit das Wichtigste, etwas zu tun, was einem gut tut. Es kann die Coaching-Ausbildung sein, das kann natürlich auch eine Therapie sein, die man beginnt, um sich wieder aufzustellen. Das kann eine Sportart sein, irgendwas oder vor allen Dingen Freunde treffen und sich von Menschen, die einem nahestehen, die einem wohlgesonnen sind, auch trösten lassen und sich auch einfach immer wieder das Gefühl geben zu lassen durch Gespräche, das warst du und es war nicht da. Ich glaube, je öfter du das hörst, desto mehr prägt sich das irgendwann auch ein.
Ja, ist definitiv so. Letztendlich ist es die eigene Gefühlsbewältigung. Also das letzte Quäntchen kannst du nur alleine machen. Und dazu gehört aber ganz klar, dass man sich bewusst macht, dass man nicht der Täter ist. Ganz bewusst muss man das haben.
Unbedingt.
Denn das ist nicht so. Wir sind betrogen worden, wir sind dem Betrug verfallen und das kann man nicht schönreden und da braucht man sich auch nicht für schämen oder sich dafür entschuldigen. Das hört sich jetzt heute, hört sich das leicht an. Ich weiß, wie man sich fühlt, wenn man in der Situation drin ist. Aber gerade wenn man drin ist und es gibt Zweifel und es gibt jemanden, der sagt, ich glaube, da stimmt was nicht. Dem Gehör zu schenken, ist mit der wichtigste Schritt. Zu sagen, okay, es besteht die Möglichkeit, dass ich es im Moment nicht klar sehen kann.
Weil der Blick verstellt ist, weil das Herz verstellt ist. Weil so viele Sehnsüchte und Wünsche und Perspektiven und Möglichkeiten, die man sieht und so, den Blick so ein bisschen zumindest nicht so schärfen wie der Blick von außen eines Freundes, einer Freundin.
Ja, und ich glaube, da ist es auch nochmal wichtig für die Menschen, die es hier vielleicht nochmal hören, die nicht betroffen sind, aber jemanden kennen. Oder meinen, dass sie jemanden kennen, dass sie nicht davor zurückschrecken, das anzusprechen, den Leuten zu sagen, hör mal, ich glaube, das ist ein bisschen, ich habe das Gefühl, das ist ein bisschen komisch bei euch. Kann das sein, dass da irgendwas nicht stimmt? Ich wäre dafür, ich stehe dazu bereit, dass wir miteinander sprechen können. Das auch wirklich anzubieten und zu sagen, hey, ich spüre, da stimmt was nicht. Nicht weggucken, sondern wirklich hingehen und sagen, hey, ich glaube, da stimmt was nicht.
Das ist so wichtig, was du gerade sagst. Das muss eine Freundschaft allerdings auch aushalten können. Ja. Das ist natürlich oft schwierig. Ja. Ne? Wir mischen uns eigentlich nicht in die Beziehung unserer Freunde ein und heben den Zeigefinger. Es sei denn, es passiert was wirklich Signifikantes.
Naja, aber das würde dann ja vielleicht passieren. Und das ist ja genau das. Und ich meine, Prävention, das Wort kennt ja auch jeder, ist ja im Zweifel viel, viel besser, als nachher da zu hängen und zu sagen, ich habe es zwar geahnt, aber ich habe nichts gesagt. Und das gilt ja für alle Bereiche dieses Lebens.
Ja.
Also, ne?
Vielleicht ist auch wichtig, sich einfach Zeit zu lassen. Ich denke, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Zeit lassen, die Person noch nicht tief sofort in sein Leben lassen. Vielleicht erstmal schauen, ein bisschen Zeit verstreichen lassen, gemeinsam Zeit verbringen. Wenn ich so an meine Beziehung zurückdenke, habe ich eigentlich, ich habe am Anfang immer schon gedacht, ich hätte den auf dem Schirm und ich weiß, wie der tickt und ich weiß, es alles richtig hier und es läuft und wir gehören zusammen und das soll so sein und es ist die große Liebe. Und jede Beziehung sollte für immer sein.
Ja.
Und wenn ich Monate später zurückgeschaut habe, entweder weil die Beziehung beendet war oder weil ich einfach Monate später zurückgeschaut habe, war mir klar, dass ich in den ersten Monaten noch nichts von diesem Menschen wusste.
Nichts. Wie auch. Wir wissen nichts voneinander. Nichts, wir wissen nichts voneinander. Das ist einfach so, klar, wenn man sich jahrelang vielleicht kennt oder dann wird es vielleicht besser, aber letztendlich, unsere Gedanken gehören immer noch uns und wir haben keine Sprechblasen über dem Kopf, die unsere Gedanken enthalten. Wir können niemanden so gut kennen wie uns selbst. Das wird im Leben nicht passieren. Das ist einfach so.
Und wenn du an Freundschaften denkst, wenn du jemanden kennenlernst und es entsteht eine ganz normale Freundschaft daraus, dauert auch das jahrelang, bis du jemanden so wirklich kennenlernst.
Ja. Ja.
Also wenn du Freundinnen hast, ich meine, Frauen wachsen natürlich schon irgendwie relativ schnell recht eng zusammen meistens, ne? Wenn's auch vor allen Dingen, wenn es das Potenzial einer langjährigen Freundschaft hat. Aber ja, auch da lernt man die Menschen eigentlich so richtig erst nach einigen Jahren kennen, finde ich.
Ich denke schon, es gibt Fälle, da geht das schnell. Also klar, ne, wenn man auf der gleichen Wellenlänge ist, wenn man gleich tickt, wenn man sagt, ach krass, du machst das auch so, ach wie toll. Definitiv, also das will ich gar nicht sagen, dass das immer Jahre dauern muss, gar nicht. Aber zu behaupten, ich kenne jemanden, das ist schon eine große Aussage. Und da fällt mir auch ein, dieses ich liebe dich. Da habe ich in dem Zeitpunkt auch lange drüber nachgedacht. Das hat er ja ganz früh gesagt und ich konnte nicht antworten. Ich konnte nicht, ich liebe dich zurück sagen.
Ach wirklich, das habe ich auch erlebt.
Konnte ich nicht. Und da war er schon ein bisschen beleidigt. Wie kannst du das nicht sagen? Da habe ich gesagt, ja, nee, jetzt gerade nicht.
Das zeigt ja, dass du an einer ganz anderen Stelle bist als er.
Ja.
Und das zeigt ihm das ja ganz deutlich auf. Das ist ja fast ein bisschen wie eine Zurückweisung.
Ja,
du
genau.
bist dir dann noch nicht ganz sicher. Er ist sich sicher, er ist das Risiko eingegangen, die drei Worte zu sagen.
Ja.
Und du kannst sie einfach noch nicht aussprechen.
Und natürlich im Nachhinein konnte er das nach drei Tagen sagen, weil das in seinem Plan war. Also wer kann nach drei Tagen sagen, ich liebe dich?
Nach drei Tagen hat er das gesagt?
Vor allen Dingen, ich liebe dich. Ich finde ja immer auch einen wichtigen Hinweis, mal zu fragen, was bedeutet das für dich?
Ja, das finde ich auch.
Jetzt mal ganz im Ernst, der eine verbindet damit, ich will mit dir mein Leben verbringen und der andere verbindet damit, ich will mit dir schlafen. Einfach mal nachfragen, was bedeutet das für dich?
Ja, was fühlst du? Was ist es, was du an mir so gerne magst?
Was liebst du denn an mir? Du kennst mich drei Tage, hätte ich fragen können.
Und dann mal schauen, ob die Frage beantwortet werden kann.
Ja, genau. Aber ich stand einfach nur davor und habe gedacht, oh Gott. Wie schön, ich werde geliebt.
Du hast wirklich gedacht, der Blitz ist eingeschlagen bei ihm?
Ja, total.
Das zeigt einfach, Marie, wie empfänglich du, wie verletzlich du warst in der Zeit.
Ja.
Wie angreifbar du warst, weil du bist eine Frau, die genau weiß, dass nach drei Tagen ich liebe dich keine wahre Aussage sein kann.
Nein, kann
du,
ja nicht.
Du musst zu dem Zeitpunkt einfach, und er hat das gespürt, er wusste, in welcher Lebenslage du bist.
Ja. Habe ich ihm ja auch schnell erzählt. Ich meine, das hat man doch schon beim ersten Telefonat. In welcher Beziehung lebst du? Wie lange bist du schon getrennt? Das hast du doch in drei Sätzen habe ich das doch auch raus, wo der andere steht.
Mir ist ganz wichtig, an dieser Stelle nochmal zu sagen, dass es auch richtig ist und sein kann, das zu tun. Ich möchte das nochmal sagen. Du hast überhaupt keinen Fehler an überhaupt keiner Stelle gemacht. Du hast einfach nur Pech gehabt und du hast ja auf dein Bauchgefühl gehört.
Ja.
Und du hast es ja dann nach relativ kurzer Zeit. Die ganze Episode dauerte wie lange?
Insgesamt drei Wochen. Nur, ich muss ehrlich sagen.
Nee, die ganze Episode mit ihm, also bist du zwischen Kennenlernen und Staatsanwaltschaft.
Ach so, ja, das waren mehrere Monate. Das waren schon mehrere Monate. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wäre der hinterhergereist und hätte der diese Probleme nicht gehabt, klar, er ist jetzt natürlich ins Gefängnis gegangen, aber wäre das nicht passiert, dann hätte der mich ja noch sicherer eingepackt. Ich wäre ja noch viel tiefer in diese Geschichte reingekommen.
Ja.
Also hätte der eigentlich dumm gelaufen, weil hätte der das einfach noch drei Monate durchgezogen, wäre ich wahrscheinlich heute verheiratet mit dem.
Ja, weil er das ja auch ausgefeilt hat, sein Verhalten
war
ja wahrscheinlich mehrere Jahre lang trainiert. Der wusste ja genau, wie der Hase läuft.
Genau.
Und wie er dich um seinen Finger wickeln kann.
Ja.
Eigentlich kann man sagen, dass du ihn eigentlich nur zwei, dreimal gesehen hast?
Nee, in der Zeit vor meinem Geburtstag, also wir haben uns, sagen wir mal, knappe drei, also insgesamt zusammen Zeit verbracht haben wir ungefähr drei Wochen. Und da war er ja schon häufig da. Also da haben wir schon eine schöne Zeit verbracht, aber auch hauptsächlich bei mir zu Hause.
Du warst ja auch nie bei ihm.
Nein.
Vielleicht auch nochmal eine Red Flag. Leute, ich liebe dich nach 3 Tagen. Ja. Kein gutes Zeichen. Alles findet bei dir zu Hause statt. Ja. Kein gutes Zeichen.
Genau. Ich wohne im Hotel. Kein gutes Zeichen.
Kein gutes Zeichen.
Seit Wochen wohne ich im Hotel, ich armer Tropf.
Ich möchte jetzt nicht die Männer oder Menschen beleidigen, die tatsächlich in Hotels
Nein,
wohnen.
Nein, die gibt es ja auch, aber in meinem Fall war das so ein Punkt, ne, wo man hätte sagen können, ja, ist ja jetzt auch echt ein bisschen komisch. Ja, aber letztendlich wird jeder Fall unterschiedlich sein und sehr individuell sein. Und ich möchte einfach nur sagen, traut euch, mit jemandem zu sprechen. Hört auf das, was auch andere meinen, beurteilen zu können. Es kann in die richtige Richtung gehen.
Unbedingt.
Wenn eine
ganz
Freundin
wichtig.
Sagt, hey, sag mal, das gibt's doch. Ich freue mich für dich, aber ist das jetzt so normal?
Die Skepsis ruhig mal annehmen.
Wirklich
und
mal annehmen.
Vielleicht verbinden mit dem eigenen Bauchgefühl, das in den allermeisten Fällen auch schon da ist.
Das erste Gefühl ist immer das Richtige. Immer das Richtige. Und meins war ja in dem Fall wirklich, dass wir gematcht haben und ich dann schon 2 Tage erstmal nichts gehört habe von ihm. Also das passte schon komplett zur Masche, dieses Anködern, dann wieder fallen lassen, wieder anködern. Das hat ganz langsam angefangen.
Zuckerbrot und Peitsche.
Ja, es hat ganz langsam angefangen. Ja.
Liebe Marie, herzlichen Dank für deine ehrlichen und offenen Worte heute. Vielleicht macht deine Geschichte manchen Zuhörerinnen und Zuhörern Mut und hilft, Antennen zu schärfen und Warnsignale zu erkennen. Ich danke dir dafür und ich wünsche dir alles Gute.
Und ich danke dir, dass ich das hier mal erzählen durfte, denn tatsächlich ist es so, dass ich es ja ganz, ganz, ganz wenigen Menschen erzählt habe. Aber ich bin froh, dass du dieses Format machst, dass so etwas wirklich mal rauskommen darf. Und ich hoffe, dass viele Menschen, Frauen wie Männer, das hören und ich vielleicht dazu beitragen kann, dass der oder dem einen oder anderen das gar nicht erst passieren muss. Vielen Dank.
Dankeschön. Mach's gut, Marie.
Ciao. Tschüss.
Was eine Geschichte. Ja, ich weiß, einige von euch werden jetzt denken, da waren aber eine Menge Red Flags. Sie wirken von außen betrachtet, wenn man Maries Erzählungen jetzt so hört, eindeutig und sofort erkennbar, sind sie aber nicht, wenn man mittendrin steckt. Wie wir gesagt haben, will die Seele und das Herz an das große Glück glauben. Zudem wechseln sich Zweifel und Gewissheit wahrscheinlich fast im Stunden- oder Tagesrhythmus ab, je nach Gesprächen und Momenten, die Marie mit diesem Mann erlebt hat. Plötzlich ist alles wieder glaubwürdig. Marie wischt alle Skepsis weg, 2 Tage später passieren wieder Dinge, die sie stutzig machen. Und ich denke, wir müssen berücksichtigen, in welcher Lebensphase sie war und wie sehr sich ihr zu dem Zeitpunkt geringes Selbstwertempfinden mit der großen Sehnsucht, doch endlich anzukommen, vermischte. Zum Glück ist nicht mehr passiert, in Anführungsstrichen, denn das Erlebte hat sie ja definitiv einige Zeit geschädigt zurückgelassen. Aber zum einen hat sie keinen materiellen Schaden erlebt, der leider sehr, sehr vielen Opfern von Liebesbetrug geschieht. Und zum anderen hat sie durch glückliche Umstände verhältnismäßig früh die Reißleine ziehen können. Ihr wollt sicher wissen, was aus diesem Mann am Ende geworden ist und ob Marie sich nach dieser Erfahrung wieder binden konnte. Sie hatte ja Anzeige gegen ihn erstattet und wurde vom Amtsgericht vorgeladen, zusammen mit ihrem guten Freund als Zeugen. Der Freund, der sie im Laufe der Geschichte dazu ermutigt hatte, Anzeige zu erstatten. Am Tag der Vorladung sollte dieser Mann auch im Gericht vorstellig werden, erschien aber nicht. Die Richterin hat Marie dann erklärt, dass aufgrund seiner Abwesenheit das Ganze jetzt vertagt wird. Sie hat ihr aber auch zu verstehen gegeben, dass dieser Mann sehr viele noch schwerwiegendere Verfahren am Hals hat, die der Reihe nach verhandelt werden. Und Maries Verfahren würde hinten angereiht werden. Marie hatte jetzt die Wahl, vor diesem Hintergrund ihr Verfahren aufrechtzuerhalten oder es einstellen zu lassen. Sie hat sich dann entschieden, ihr Verfahren einstellen zu lassen. Sie war froh und stolz, dass sie überhaupt so weit gegen ihn vorgegangen war. Es hatte unter anderem ihr Gefühl für Gerechtigkeit und auch ihren Sinn für Selbstwirksamkeit wiederhergestellt. Aber sie lockte eben auch die Erleichterung, dass bald für sie alles vorbei sein könnte. Ende. Schlussstrich. Er würde im Laufe der noch viel gewichtigeren Gerichtsverfahren, die gegen ihn liefen, mit größter Wahrscheinlichkeit sowieso seine gerechte Strafe bekommen. Sie hat seitdem nie wieder von ihm gehört und ihn nie wieder gesehen. Sie weiß auch nicht, wo er heute ist und was aus ihm geworden ist, ob er im Knast ist oder nicht. Es ist heute auch nicht mehr wichtig für sie. Irgendwann ging Leben weiter und sie hat nach einiger Zeit einen anderen, ehrlichen, aufrichtigen Mann kennengelernt. Auch das ging nicht ohne Sorgen und Ängste einher, aber die hat sie einfach akzeptiert. Sie wusste, dass es normal war, dass diese Gefühle noch präsent waren und dass es einfach ein bisschen Zeit braucht, sie zu lindern. Dazu hatte sie aus der vorigen Erfahrung gelernt, ihre Grenzen klarer zu definieren und sie zu kommunizieren, um Enttäuschungen vorzubeugen und auch um sicherzustellen, dass sie sich in der neuen Beziehung respektiert fühlt. Und ich kann euch aus eigener Erfahrung sagen, auch wenn man denkt, man wird nie wieder heilen, während man in den Trümmern einer gescheiterten Beziehung sitzt, am Ende wird immer alles gut. Nach Regen kommt Sonne, mein Lebensmotto, ein Naturgesetz. Vor einem liegt eine Zukunft, die viel, viel besser ist als das, was hinter einem liegt. Versprochen.